Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Die Jäger kommen.
Der ist tot.
Ja,
kein Ballerspiel, sondern eine neue japanische Serie auf Netflix, Alice in Borderland. Was die besonders und sehenswert macht, das klären wir gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Mutantenwelt, Geister der Toten oder auch Creepy. Das sind alles Comics von Richard Corben, der letzte Woche mit 80 Jahren verstorben ist, wie erst jetzt bekannt wurde. Corben galt als einer der herausragenden Vertreter der erwachsenen Comics der 1970er und 80er Jahre. Dralle Frauen, Männer vor Endzeitkulissen, fiese Monster, gebrochene Helden. Darunter auch Adaptionen von Geschichten Edgar Allan Poes oder auch von H.P. Lovecraft. Das ist seine Welt gewesen. Warum Richard Corbens Einfluss auf den modernen Comic so wichtig ist, das will ich jetzt mit Kunsthistoriker und Comicausstellungskurator Alexander Braun besprechen. Hallo.
Hallo Herr Oppel, ich grüße Sie.
Ja, damit wir Corbens Stil mal vor Augen haben, was hat ihn als Comiczeichner ausgemacht?
Ich glaube, wenn man einmal Corben gesehen hat, dann vergisst man ihn nicht wieder. Er ist wirklich ein Solitär zeichnerisch. Seine Figuren sind extrem prall und drall. Und wenn es sich um Farbgeschichten handelt, dann sind seine Farben sehr spezifisch, immer ein bisschen giftig, immer ein bisschen neben der Natur angelegt, ein bisschen Neon-Touch. Und das hört sich jetzt gar nicht so attraktiv an, aber es ist wirklich so ein Wow-Effekt, wenn man Richard Corben einmal gesehen hat. Heute würden die Menschen, glaube ich, glauben, es ist am Computer gemacht worden, weil es so unglaublich dreidimensional und suggestiv und voluminös ist. Und es ist aber von ihm tatsächlich gezeichnet worden. Er hat früh auch Airbrush-Techniken eingesetzt, um diese Plastizität herauszuarbeiten. Er ist wirklich ein ganz, ganz ausgezeichneter und großartiger Zeichner.
Also handwerklich ist er toll. Es ging natürlich um düstere Stoffe, ne? Oder es geht um düstere Stoffe in seinen Comics, aber innerhalb dieses Kosmos, was hat ihn da besonders interessiert? Also was war sein Thema?
Ja, er hat er ist zur richtigen Zeit auf der Szene erschienen. Er hat das, was wir heute Graphic Novel nennen, also dieses erwachsene Comic erzählen, für dieses Genre hat er die Genre-Themen wieder zurückgeholt. Also er hat sehr oft Horror-Themen oder Fantasy-Themen, Science-Fiction-Themen. Und wenn wir jetzt so einen Graphic Novel-Übervater wie Will Eisner betrachten, dessen Verdienst ist es, Geschichten über normale Menschen erzählt zu haben. Also Menschen wie du und ich, die alltägliche Probleme haben. Mhm. Und Richard Corben ist angetreten in den späten 60er Jahren. Also er ist mitten in diese Underground-Comics-Bewegung gefallen und hat dann in den 70ern quasi diesen Schulterschluss mit der französischen Avantgarde auch gesucht. Also Leute wie Möbius, dieses Magazin Metal Hurlant in Frankreich, was dann in Amerika Heavy Metal wird, ist für ihn enorm wichtig. Und er ist einer der Amerikaner, die dann im französischen Kontext veröffentlicht werden, während zur selben Zeit Amerika quasi die französische Szene entdeckt mit Leuten wie Möbius oder Bilal. Also man erzählt Comicgeschichten für Erwachsene, scheut sich aber auch nicht, Genre-Themen abzuarbeiten.
Mhm. Aber gleichzeitig ist es jetzt nicht die Superhelden-Richtung, ne? Also, aber dennoch seine Frauenfiguren, die sind schon heavy, sexy gezeichnet, üppige Oberweite und so weiter, knappe Outfits. Hat das eigentlich auch mal zu Kritik geführt?
Ja, sie sind nicht nur knappe Outfits, sie sind sehr oft komplett nackt, aber eben die Männer auch. Also einer seiner berühmtesten Helden ist Dane, ein muskulöser, Conan-artiger Krieger, der durch eine prähistorische, dystopische Welt tapert. Und er hat eine Frau an seiner Seite, die tatsächlich eine große Oberweite und auch einen massiven Po hat. Aber Dane hat eben auch einen sehr großen, mächtigen Penis neben seiner Muskulatur. Es ist wirklich der Geist der Underground-Comics und ein bisschen der Geist der Hippie-Kultur, der jetzt in die Bereiche Science-Fiction und Fantasy übertragen wird. Und diese Charaktere sind eben nicht Stereotyp. Das ist nicht Superheldenklopperei, sondern die sind differenziert gezeichnet, haben eine ausgewogene Charakteristik und Männer und Frauen agieren auf Augenhöhe. Also wenn wir es nur vom Angucken nehmen, könnte man den Sexismusvorwurf erheben. Aber wenn man dann die Geschichten liest, stellt man fest, dass die Frauen da absolut gleichberechtigte Krieger sind und eben die Männer genauso nackt sind wie die Frauen.
Also insofern ist er durchaus wegweisend, wenn ich das richtig verstehe. Also man kann ihn nicht nur historisch da irgendwie einordnen, sondern sein Einfluss reicht weiter.
Sein Einfluss reicht weiter, obwohl er nie, also er hat so spezifisch gezeichnet, dass er jetzt nie wirklich eine Schule ausgebildet hätte. Corben ist immer Corben geblieben und er ist immer independent geblieben. Er ist in im ländlichen Missouri auf einer Farm groß geworden und er hat sich verbessert nach Kansas City in Missouri, also die nächste Metropole von seiner ländlichen Heimat, und er ist da immer geblieben. Das heißt, er war nie so ein Teil der großen Comiczentren in New York oder in Kalifornien. Er hat über 10 Jahre lang einen eigenen Verlag gegründet. Also er hatte auch da das Glück in diesen 70er Jahren, wo sich der Comicmarkt verselbstständigt und es den Direktmarkt gibt, Comicshops, gibt es Comic-Conventions, man also direkt zeichnen kann für Fans und nicht auf die großen Major-Verlage angewiesen ist, wie DC und Marvel, hat er immer sehr stark sein eigenes Ding gemacht und seine Unabhängigkeit behauptet.
Und mit was würden Sie jetzt beginnen, wenn man eben noch nichts von Corben gelesen hat?
Es gibt Veröffentlichungen in den 90er Jahren im Carlsen Verlag. Zurzeit aktuell gibt es Veröffentlichungen im Splitter Verlag. Da gibt es eine schöne Gesamtausgabe mit allen seinen Horror-Stories, die für den Warren Verlag erschienen sind. Dann gibt es einen Sonderband, wo nur seine Adaptionen von Geschichten von Edgar Allan Poe enthalten sind. Und eines seiner bekanntesten Werke, Mutantenwelt, gibt es auch im Splitter Verlag. Also da kann man wirklich anfangen und hat Richard Corben at his best.
Der Tipp von Alexander Braun. Und vielleicht auch noch für den Gabentisch, auch wenn natürlich der Anlass für unser Gespräch ein trauriger ist. Der herausragende Comiczeichner Richard Corben ist gestorben. Vielen Dank, Herr Braun.
Sehr gerne.
Lewis Carrolls Jugendbuchklassiker Alice in Wonderland regt immer noch zu fantasiereichen Adaptionen ein. Seit gestern ist bei Netflix Alice in Borderland zu sehen. Eine Live-Action-Serie, die zugleich auf Haro Asus Erfolgsmanga mit eben diesem Namen beruht. Eine Eigenproduktion mit hohem Budget.
Was ist das hier?
Ein Spiel.
Ah, da ist ein Mensch.
Hey, sag mal, weißt du, wo alle hin sind?
Was war das denn? Laser.
Einmal übergetreten kann man nicht wieder umkehren. Man kann nur an dem Spiel teilnehmen.
Also eine Story im Stil eines Überlebensspiels, ähnlich wie bei Battle Royale, The Cube oder auch Saw. Hier geht die Handlung aber tiefer. Die Probleme einer jungen, orientierungslosen Generation im heutigen Japan werden reflektiert, mit vielen Verweisen auf die Popkultur. Spannender Stoff, auch für die Japanologin Dina Zank. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Also Alice im Wunderland gibt die Richtung vor, aber um was geht es genau in Alice in Borderland?
Ja, also es ist ganz spannend. Auf Japanisch heißt die Serie ja Imawa no Kuni no Arise, was mir im Deutschen ja sehr passend zum Inhalt etwa mit Alice im Land der Todesstunde übersetzen kann. Also wie in der bekannten Erzählung wird also auch hier ein namensgebender Hauptcharakter, also in dem Fall lustigerweise ein junger Mann namens Ryohei Arise mit 2 Freunden in auch eben eine wundersame Welt gezogen, die aber eine dystopische Ruinenlandschaft eines nahezu verwaisten Tokios ist. Und dort müssen sie dann eben jeden Tag in einem neuen Spiel um Leben und Tod einen weiteren Lebenstag gewinnen oder auch mehrere. Und geführt wird er dabei aber dann wieder von Neuinterpretationen von alten Charakteren, wie zum Beispiel eben dem Kaninchen oder dem Hutmacher oder eben auch der Herzkönigin. Und man sollte sich aber auch gar nicht zu sehr auch auf Alice im Wunderland alleine konzentrieren, weil eigentlich bewegt sich der Plot in einem Setting, das eher so an Escape Rooms gepaart mit Langoliers erinnert, erweitert durch Aufgaben, die uns ebenso auch, wie Sie gesagt haben, in Battle Royale oder Saw begegnen könnten, die aber auch Serien-Highlights wie Lost oder Death Note reflektieren. Also man bedient sich kurz gesagt quer durch den ganzen Garten des Suspense-Genres.
Das Versetzen in eine andere Welt, das mag den einen oder anderen dann auch noch an andere japanische Produktionen erinnern, wie Chihiros Reise ins Zauberland zum Beispiel. Und auch Glaube und Religion spielen da eine Rolle.
Es kommt mir vor, als wärst du in deinem Leben nur betrogen worden, Saori. Als hättest du niemandem vertrauen können.
Das ist wahr.
O heilige Mutter, errette uns von der Verderbtheit unserer Seele.
Ja, Dina Zank, wofür steht diese Szene?
Also wir haben hier 2 Dinge, die ganz interessant sind. Und zwar zum einen, Charaktere werden quasi zu einem schicksalshaften Scheidepunkt ihres Lebens, an dem sie irgendwo auch für sich selber in den eigenen Augen gescheitert sind, durch eine Passage gesogen und dabei aber auch von einer unbekannten Macht kontrolliert. Und diese können sie womöglich dann auch erst wieder verlassen, also diese Welt, wenn sie ihre eigenen Schwächen überwunden haben. Und hier in Alice in Borderland, wie man jetzt eben auch gehört hat, und es so ein bisschen anklingt, ziehen eben nicht Kami die Fäden, sondern haben immer diese Auseinandersetzung mit der höheren Entität. Mhm. Und zum einen ist es der Game Master, der paradoxerweise wie so eine Art technokratische Gottheit unsichtbar aus dem Himmel agiert oder eben auch aus dem virtuellen Raum, wir wissen es nicht. Und gleichzeitig erfährt aber der Zuschauer, und das ist das, was wir in der Szene jetzt auch hören, von dieser Sinnsuche nach sich selbst. Und diese Charaktere, die wir hier gerade gehört haben, also einer davon ist Tota, der Freund von Adise, der eben in einer religiösen Sekte aufgewachsen ist. Und es ist nicht so ganz klar, ob diese zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch eine Rolle spielen wird oder eben nicht. Man kann es aber vielleicht annehmen, wenn man so Ähnliches aus dem Genre betrachtet, wie zum Beispiel die Gruppe Zero Versus No Shion. Ein Potpourri an Popkulturreferenzen, aber gleichzeitig eben auch diese Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Glaube und was man selber quasi in einer immer kälter werdenden Welt dem moralisch noch entgegenzusetzen hat. Also es geht immer wieder auf die Suche nach der Moral in der Gesellschaft.
Und viele Protagonisten stehen eben auch vor schicksalhaften Entscheidungen, was ihr eigenes Leben angeht, sind generell unzufrieden damit. Und ja, dann kommen sie eben in diesem Borderland an. Was passiert da mit ihnen?
Also zunächst mal ist es so, dass diese ganzen Protagonisten, die wir kennen, eigentlich im realen Leben nicht wirklich mit ihrem Leben zurechtgefunden haben. Und nach so einer gewissen Euphorie, plötzlich alleine zu sein und machen zu können, was sie wollen, sind sie eben plötzlich auch auf sich alleine gestellt und müssen für ihr eigenes Überleben sorgen. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal auf Adise Ryori schaut, er ist so ein typischer Parasite-Single. Das ist also auch ein soziologischer Begriff, der einfach Leute umfasst, die die Schule abbrechen, sich der Arbeitswelt und der Gesellschaft verweigern, mit diesen ganzen Zwängen des Erwachsenenwerdens nicht zurechtkommen und sich dann eben in Parallelwelten flüchten. Es können also Videospiele sein oder auch ein Rumhängen in der Stadt. Und er steht damit also für eine ganze Generation von Japanern, die eigentlich diesem wachsenden Erfolgsdruck nicht mehr gewachsen sind und sich in dieses Moratorium reinflüchten, bei den Eltern bleiben und denen einfach auch eine Zukunftsperspektive zur Möglichkeit ihrer individuellen Fähigkeiten fehlt. Und das ist natürlich auch was, was Alice in Wonderland in Japan interessanterweise auch immer wieder in der Popkultur zu einem aktuellen Thema macht. Also so zum Beispiel haben wir es in der Gothic-Lolita-Kultur oder in Alice-Cafés oder beim Cosplay, dass es immer wieder um diese Verarbeitung dieser Realitätsflucht auch geht.
Vielleicht können Sie die Alice-Cafés nochmal erklären, weil die, glaube ich, kennt man im Allgemeinen nicht hier, ja?
Ja, also es gibt ja in Japan eine ganze Reihe von Motto-Cafés und die Alice-Cafés waren eine der frühesten davon. Das heißt, man hat hier so eine Art, ja wie ein klassisches Café, in dem aber alle Leute, die dort arbeiten, als Charaktere von Alice im Wunderland verkleidet sind und diese auch verkörpern. Und dann kann man ganz wunderliche Sachen bestellen auf der Karte. Sieht alles ganz hübsch aus und man taucht quasi in dem Moment, in dem man dort in dieses Café eintritt, auch in dieses Wunderland ein. Und viele, die das besuchen, kleiden sich dann eben auch entsprechend.
Realitätsflucht. Aber das Ganze ja, wird dann auch überwunden in dieser Serie, oder?
Ja gut, wird überwunden, kann man jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Wir sind am Anfang der ersten Staffel und ich möchte nicht zu viel spoilern.
Klar.
Aber es ist auf jeden Fall die große Thematik und es ist auch das, was die Stereotype eigentlich aufbricht. Weil normalerweise könnte man erwarten vom Anfangssetting her, dass es also hier darum geht, dass irgendwelche Freunde eine Gefahr gemeinsam überstehen oder so. Dieser Illusion werden wir aber schnell beraubt. Also es geht eher wirklich um die individuelle Entfaltung und auch wenn wir mit Adise Diohe erst mal denken, wir haben so nichts Nutz vor uns, wird dann immer mehr klar, dass er eigentlich ein verkanntes Genie ist und dass das Problem in seinem Leben eigentlich gar nicht er ist, sondern die Gesellschaft, die nicht mit ihm umgehen kann. Mhm. Und das ist also ein super spannender Moment.
Hat also viele Ebenen, ist vielschichtig. Die Serie ist ja nur ab 16 Jahren, weil auch viel Grausamkeit vorkommt. Harter Stoff. Wem würden Sie das empfehlen?
Ja, also ich meine, es ist sehr bildgewaltig, es ist sehr nah am Manga und führt den Zuschauer natürlich in so eine Science-Fiction-Welt, die eine Art Videospiel entsprungen scheint. Und ich glaube, dass es besonders eine Serie ist, die für Fans vom Suspense-Genre interessant sind und auch vom Survival-Horror. Die finden da wirklich ein wirkliches Feuerwerk an Bildern und an einem wirklich auch tiefen Plot. Aber ich kann es tatsächlich jedem, der spannende Abendunterhaltung während der Feiertage wünscht, auch wirklich empfehlen, da mal reinzugucken. Aber wie Sie schon gesagt haben, es fließt viel Blut. Es ist auch beklemmend zum Teil. Es ist eine Dystopie. Das muss man sich bewusst sein. Aber wenn einem das gefällt, dann ist es durchaus sehr spannender Unterhaltungsstoff.
Wenn man der Dystopie draußen im Corona-Land entfliehen möchte, dann kann man diese Dystopie sich vielleicht anschauen. Alice in Borderland bei Netflix, basierend auf der Manga-Vorlage von Haro Aso. Gelungen, findet Japanologin Dina Zank und empfiehlt anschauen. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch Lust bekommen. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Er galt als Enfant terrible des koreanischen Films. Wie mehrere Medien melden, ist der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Kim Ki-duk bei einem Aufenthalt in Lettland an den Folgen von Covid-19 gestorben. Zu Kim Ki-duks bekanntesten Werken gehören Binjip, leere Häuser, Samaria, die Insel und Pietà, für den er 2012 den Goldenen Löwen von Venedig erhielt. Filmkritiker Patrick Wilinski. So, das war natürlich eine Musik, die war falsch. Sie hören jetzt den O-Ton von Patrick Wilinski.
Während seiner ganzen Karriere galt Kim Ki-duk als Außenseiter. Vor allem seine irritierend lakonischen Darstellungen expliziter und häufig auch erotisch konnotierter Gewalt sorgten in seiner Heimat regelmäßig für Skandale. Doch genau für diese intensive Auseinandersetzung mit den Themen wie Begehren und Askese wurde er auf den Festivals von Cannes, Berlin und Venedig als poetisch-meditativer Autorenfilmer gefeiert. Kritik gab es an seinen Dreharbeiten, bei denen vor allem die Darsteller häufig verletzt wurden. In den letzten Jahren häuften sich gegen den Regisseur die Vorwürfe sexueller Belästigung am Set. Mehrere der Fälle wurden vor koreanischen Gerichten verhandelt.
Für die Spielzeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Deutsche Bühnenverein eine positive Bilanz gezogen. 2018-19 stieg die Zahl der bundesweiten Vorstellungen der Theater und Orchester leicht auf rund 66.000. Es seien 35 Millionen Zuschauer gezählt worden, 300.000 Menschen mehr als in der Spielzeit zuvor. Die öffentlichen Zuschüsse lagen etwa 3% höher. Im selben Umfang stiegen die Eigeneinnahmen der Häuser. Die Zahlen offenbarten eine lebendige Theaterlandschaft, sagte der Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne. Das Time Magazine hat den gewählten US-Präsidenten Joe Biden und seine designierte Vizepräsidentin Kamala Harris zu den Personen des Jahres gekürt. Das sagte der Rockmusiker Bruce Springsteen am Abend im Sender NBC. Das Time Magazine würdigt mit dem Titel seit 1927 die Persönlichkeiten des Weltgeschehens, die das laufende Jahr am stärksten geprägt haben. Mit neuem Material will Disney seinem Streaming-Dienst Disney Plus weiter ausbauen. Der Konzern kündigte an, dass es 10 Spin-off-Serien aus der Star Wars-Reihe und 10 weitere über den Superhelden aus den Marvel-Comics geben werde. Geplant sind auch weitere Kinofilme. Katharina Wilhelm.
Unter anderem soll es einen neuen Star-Wars-Film namens Rogue Squadron geben, bei dem Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins Regie führen wird. Zudem soll es 10 neue Star-Wars-Serien geben, darunter eine eigene Serie für den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, in der Ewan McGregor mitspielen wird. Disney hält nicht nur die Rechte an der Marke Star Wars, sondern hält mit Lucasfilm auch das Erbe der Indiana-Jones-Filme in der Hand. So soll es auch da einen neuen Abenteuerfilm geben, bei dem auch wieder Harrison Ford mitspielen soll. Geplanter Kinostart ist Juli 2022.
Die langjährige Chefredakteurin der deutschen Vogue-Ausgabe, Christiane Arp, verlässt das Mode- und Stilmagazin. Sie habe sich aus persönlichen und privaten Gründen dazu entschieden, teilte der Verlag Condé Nast in München mit. Christiane Arps Position übernimmt übergangsweise ein Interimsteam.
Obdachlosigkeit ist ja in der Weihnachtszeit besonders bedrückend. Wer will da schon freiwillig in der Kälte und Dunkelheit draußen leben? Dabei gibt es ja so viele Angebote. Auch kommen jetzt Hilfsverbände viel zu Wort oder auch Freiwillige, die an den Tafeln mitwirken. Seltener sind es da die Betroffenen selbst, die medial in Erscheinung treten. Die Londoner Organisation Accumulate will das aber ändern. Sie hat Menschen, die Obdachlosigkeit erlebt haben, zusammengebracht und mit ihnen das Book of Homelessness erstellt. Die erste Graphic Novel von Obdachlosen. Nathalie Klinger hat sich in London mit 2 Teilnehmerinnen getroffen.
This is the picture where I'm like hiding behind the bed with bang, 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 somebody's banging on the door.
Auf diesem Bild hier verstecke ich mich hinter dem Bett. Da steht bang, bang, bang. Mein Vermieter klopft an die Tür, um die Miete zu verlangen. Ich konnte nicht zahlen. Also bin ich obdachlos geworden.
I ended up being homeless after that because I hadn't paid the rent.
Mitchell Sini ist einer der 18 AutorInnen des Book of Homelessness. Seine schwarz-weißen Comiczeichnungen zeigen Ausschnitte aus seinem Leben. Sie erzählen von Drogensucht, Ladendiebstahl, dem Alltag auf der Straße.
This picture where I'm sat outside the McDonald's.
Hier sitze ich vor McDonald's. McDonald's wurde zu so etwas wie einem roten Faden in meinem Leben. Es gibt überall Filialen. Sie haben lange auf, der Kaffee kostet nur 1,50 und selbst wenn man die nicht hat, kann man die kleinen Sticker sammeln. Für 6 kriegt man dann einen Kaffee. Das Internet ist kostenlos, die Behindertenklos sind geräumig und man kann darin für sich sein.
The Book of Homelessness, das Buch der Obdachlosigkeit. In riesigen Buchstaben füllt der Titel das großformatige Hardcover aus. Jede Erzählung beginnt mit einer Seite, auf der nichts als der Name der Autorin steht. Menschen, die sonst keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, darum ging es Maurice Cumber mit diesem Projekt. Sie leitet die Organisation Accumulate, eine Art Kunstschule für Obdachlose, die regelmäßig Kreativkurse in Hostels anbietet.
Oft berichten Nicht-Obdachlose über Obdachlose, die allein wegen ihrer Wohnsituation zum Subjekt werden. Diese falsche Hierarchie wollte ich umdrehen und Obdachlosen die kreative Eigenverantwortung geben. Sie haben ein Recht darauf, ihre Geschichten selbst zu erzählen.
Diese, teils brutal, oft herzzerreißend, kommen mal in Bild und mal in Textform daher. Die kindlichen Zeichnungen der 71-jährigen Jade Emily Jackson zeigen, wie ein Soldat ihren Vater und ihre Zwillingsschwester tötet. Die 21-jährige Rhea Wallace schrieb ein Gedicht über ihre Missbrauchserfahrung, begleitet von einem Fotoessay. Ihr Mund ist mit Klebeband verschlossen, auf dem das Wort Opfer steht.
We are not victims, we are survivors and warriors.
Die Inhalte entstanden in wöchentlichen Workshops in einer Ost-Londoner Galerie. Profis unterrichteten die TeilnehmerInnen im kreativen Schreiben, Zeichnen und Ablaufplanung. Rhea Wallace wusste besonders den Austausch mit den anderen in der Gruppe zu schätzen.
If it wasn't for like Accumulate and another course that I did do, then I don't think it would have gone very well for me.
Ohne diesen Kurs wäre es sicher nicht gut ausgegangen für mich. Ich habe mein Hostel, in dem ich in der Zeit untergebracht war, kaum verlassen. Wenn, dann nur um Party zu machen und zu trinken. Zu wissen, dass ich morgens aufstehen, zu Accumulate gehen und dort meine neuen Freunde treffen konnte, die Ähnliches durchgemacht haben wie ich, das hat mir geholfen.
It was nice to be able to go and do something.
Damit liefert Wallace Antwort auf eine Frage, die Maurice Cumber oft über ihre Kurse von Accumulate gestellt bekommt. Sollte eine permanente Unterkunft nicht höher auf der Prioritätenliste stehen als Kreativität?
Natürlich ist ein Dach über dem Kopf das absolut Wichtigste. Aber das heißt nicht, dass Obdachlose nicht trotzdem auch von kreativem Schaffen profitieren können. Es kann Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, dabei helfen, sich zu verändern, sich selbst mit neuen Augen zu sehen und so aus dieser Situation herauszukommen.
Und das kann tatsächlich passieren. Mitchell Sini hat den Kaffee bei McDonald's inzwischen für Kaffee in seiner WG eingetauscht. Er ist heute clean und über Accumulate hat er ein Stipendium für die Ravensbourne University bekommen. Dort belegt er derzeit einen Kurs, der ihm nächstes Jahr ein Studium ermöglicht. Er will Illustration studieren und irgendwann all seine Erlebnisse in einem eigenen Buch zusammenfassen. Er wünscht sich, wenn du das nächste Mal einen Obdachlosen siehst, dann denk daran, dass jeder eine Geschichte hat.
And I'd just like it if people reading the book, next time they see somebody homeless, they can remember, you know, everybody's got a story. Do you know what I mean?
Do you know what I mean? The Book of Homelessness hat 160 Seiten, kostet umgerechnet etwa 27,50 Euro und alle Einnahmen gehen an den Verein und eben die Autorinnen mit diesem schönen Londoner Dialekt.
Das Lesen der anderen.
Die Monatsschrift Theater der Zeit ist eine der großen im deutschsprachigen Raum mit dem Schwerpunkt Theater und Politik. In der aktuellen Ausgabe greift der Text Pistolen zu Puppenstuben ein absolut virulentes Thema auf. Keine Angst, ich spreche jetzt nicht von Corona. Es geht um die rechten Netzwerke bei Polizei und Verfassungsschutz und deren Taten, die zunehmend in Theaterstücken verarbeitet werden. Autorin ist Theater der Zeit-Redakteurin Christine Wahl. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Wahl, vor allem zwei Stücke besprechen Sie da. Björn S.C. Deigners Die Polizei mit EY geschrieben in Bamberg Und Kevin Rittbergers Schwarzer Block in Berlin. Wie gehen denn diese beiden Theatermacher mit dem Thema rechte Strukturen bei den Ordnungskräften um?
Also was meiner Kollegin Dorte Eilers und mir, wir haben diesen Schwerpunkt für Theater der Zeit zusammen konzipiert. Was uns aufgefallen ist, ist, dass der Blick, den die Theaterleute auf die Polizei werfen, dass das ein relativ eindeutig aktivistischer Blick ist, also ein sehr polizeikritischer Blick. Man ist sich mit anderen Worten relativ einig, dass die Polizei nicht dein Freund und Helfer ist. Das war jetzt schon ein Zitat aus dem Stück von Kevin Rittberger, Schwarzer Block am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Mhm. Und Rittbergers Perspektive ist da auch relativ klar, weil er schreibt einfach eine Antifa-Geschichte. Er hat da auch viel recherchiert, erzählt die eine historische linke Geschichte bis in die Gegenwart hinein. Und da ist es völlig klar, dass die Polizei als Antagonist auftritt. In dem anderen Stück, was Sie erwähnt haben, worum es bei uns geht, in Bamberg im ETA Hoffmann Theater, die Polizei mit EY geschrieben, ist es etwas anders, weil das zieht sich auf ein Dramenfragment von Friedrich Schiller zwischen so zu einem Zeitpunkt entstanden, wo auch tatsächlich die Polizei entstanden ist, so wie wir sie heute kennen. Das ist so ein Fragment, das ist nur ganz kurz, 15 Seiten lang oder so. Und Björn S.C. Deigner hat versucht, das eben für heute umzuschreiben, hat daraus auch so eine rechte Traditionsgeschichte eigentlich dieser staatlichen Ordnungsorgane gemacht. Also was aus dem Kaiserreich ins Dritte Reich und bis in die Gegenwart zum NSU-Prozess, wo Polizisten als Zeugen zu ihren rechten Verstrickungen befragt werden. Mhm. Also wie gesagt, ein sehr aktivistischer Blick.
Ja. Soweit in gewisser Weise natürlich dann auch vorhersehbar und nicht überraschend. Sie haben gesagt, also klar, die Polizei aus Sicht der Aktivisten eher der Feind als der Freund. Andersrum, das kommt eben auch im Artikel vor, aus Sicht der Polizisten ist der Feind eigentlich immer in der linken Szene zu suchen. Ist das eben realistisch?
Ja, das hat uns zumindest der Polizeisoziologe Raphael Beer bestätigt. Das ist ganz interessant, weil Dorte Eilers und ich, wir versuchen halt auch immer tatsächlich generell bei Theater der Zeit verschiedene Perspektiven auf das Thema einzuholen. Also, dass man eben nicht nur bei diesem einen Blickwinkel stehen bleibt. Uns hat das auch tatsächlich interessiert, was ein Polizeisoziologe und ehemaliger Polizist tatsächlich zu diesem Bild sagt, was da über die Polizei im Theater vermittelt wird. Und was uns wirklich absolut überrascht hat, war, dass Raphael Beer sagte, wenn es nach ihm ginge, müssten einfach die Polizisten viel mehr ins Theater gehen und da wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Also er hat sich an diesem Feindbild sozusagen überhaupt nicht gestört, sondern hat gesagt, das ist eigentlich lehrreich, weil in der Polizei geht es genau um eine Sache, um eine Kompetenz, die immer wieder hochgehalten wird, die immer vermittelt werden soll. Das ist die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Und da sagt Raphael Beer, die wird aber de facto viel zu wenig vermittelt.
Was ist
und
das?
Er findet das. Ja. Ambiguitätstoleranz heißt, sich in andere hineinzuversetzen, Spannungen aushalten zu können. Also die Polizei muss ja immer sehr, sehr schnell reagieren. Und da sagt Herr Beer, deshalb hat die Polizei auch eine sehr, sehr geringe Fehlerkultur. Also sie schottet sich sehr gegen Kritik ab und lässt eigentlich nicht so richtig Kritik von außen zu. Und da sagt Raphael Beer eben, und wenn man im Theater sitzt, das kann einen durchaus irritieren, das kann einen durchaus auch mal stören, dieses Bild umso besser, weil dann kommt man irgendwie auf andere Gedanken. Man sieht plötzlich, aha, okay, so kann man das auch sehen. Und das findet er ungeheuer hilfreich.
Das ist natürlich auch ein schöner Ansatz, wäre natürlich in jedem Fall wünschenswert. Ich würde sagen, nicht nur Polizisten, sondern die ganze Gesellschaft sollte einfach ins Theater gehen. Die Frage ist natürlich, ob politisches Theater dann eben auch die Leute da abholt, wo sie sind. Oder, das Stichwort haben Sie eben auch genannt, Lehrhaftigkeit. Also ob sie dann eben ins Belehrende abrutschen auf der Bühne. Wie ist das hier bei diesen Stücken?
Also wie gesagt, generell wäre das wahrscheinlich mal interessant, wenn sich auch Dramatiker und Dramatikerinnen damit beschäftigen würden, also sich eben auch mal so empathisch versuchen reinzufühlen. Wie ist das eigentlich aus der Innenperspektive der Polizei? Wie kommt es zu bestimmten Entwicklungen? Warum ist es so, wie das ist? Das wäre interessant auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich nicht so, dass der schwarze Block oder die Polizei in Bamberg nicht unterhaltsam wären. Also gerade im schwarzen Block, da ist unglaublich viel Aktion. Es wird zu großen Teilen auch aus Corona-Gründen, also als die Theater noch offen waren, wurde es per Livestream aus dem benachbarten Gorki-Container übertragen. Und da ist unglaublich sitzt man inmitten von Videoprojektionen und hat ständig das Gefühl, man ist eigentlich selbst in so einer Straßenszene da unterwegs. Also das ist jetzt nicht das Problem, dass man da nur politisch belehrt wird.
Vielen Dank für diese Einblicke. Pistolen zu Puppenstuben und das Gespräch der Lieblingsfeind steht links. Aktuelle Beiträge sind das in der neuen Ausgabe von Theater der Zeit. Und das waren Hintergründe von Autorin und Redakteurin Christine Wahl. Danke.